wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts, wenn eigentlich nichts mehr geht. Heute zum Thema, ein Steuerstrafverfahren kommt selten allein, wirtschaftsstrafrechtliche Begleitdelikte eines Steuerstrafverfahrens. Neben mir begrüße ich meinen lieben Kollegen Sebastian Peters. Lieber Sebastian, herzlich willkommen.
Hallo Christian.
Mein Name ist Christian Bertrand und Sebastian Peters und ich sind Partner. Und neben dem Steuerstreit und dem Steuerstrafrecht, insbesondere auch im Wirtschaftsstrafrecht tätig. Lieber Sebastian, nimm uns doch mal mit, warum die Begleitung von Wirtschaftsstrafverfahren neben dem Steuerstrafverfahren in der Praxis so relevant und wichtig ist.
Ja, lieber Christian, Wirtschaftsstrafverfahren sind oft die Vorstufe zum Steuerstrafverfahren. Natürlich kommen Steuerstrafverfahren auch ganz originär und alleine zu uns, aber bei meisten Fällen ist es so, dass die Steuerstrafverfahren aus den Wirtschaftsstrafverfahren gegoren werden. Also dass erstens der Vorwurf des Vorenthaltens von Arbeitnehmerentgelt erhoben wird, dein Spezialgebiet, dass Korruptionsvorwürfe im Raum stehen, die dann später steuerliche und steuerstrafrechtliche Konsequenzen zeitigen, dass Untreuevorwürfe im Raum stehen, die dann hinterher lohnsteuerliche Konsequenzen und Konsequenzen im Bereich 266a, also Vorenthalten von Arbeitnehmerentgelt, zeitigen. Und natürlich Vorwürfe aus dem Bereich Betrug, Geldwäsche oder erstmal berufstypischen Verfehlungen von Angehörigen der steuerberatenden Berufe, die dann nicht unmittelbar in einem Steuerstrafverfahren münden, sondern aus einem Wirtschaftsstrafverfahren oder aus ganz anderen Verfahren herkommen. Deswegen für uns so wichtig, auch die Begleitdelikte zu kennen, die typischerweise mit einem Steuerstrafverfahren im Zusammenhang stehen. Ja, von meiner Frage direkt, Christian, was ist denn so bei dir in der Praxis das häufigste oder beziehungsweise typischste Begleitdelikt? Ich habe da eine Ahnung.
Ja, bei mir sind das im Wesentlichen die Begleitdelikte rund um das Thema Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung. Das heißt insbesondere § 266a, Vorenthalten und von Untreuen von Arbeitsentgelt. Vielleicht ein, zwei Beispiele, wie diese Fälle gerade im Kontext des Steuerstrafverfahrens bei uns auf dem Schreibtisch landen. Nehmen wir eine Betriebsprüfung des Finanzamts in einem bargeldintensiven Betrieb, beispielsweise einen Gastronomiebetrieb oder einen Taxibetrieb. Wenn das Finanzamt im Rahmen der Betriebsprüfung aufgrund einer angeblich nicht ordnungsgemäßen Buchführung hinzuschätzt und dann entweder im Rahmen von Lohnverprobungen oder im Rahmen eines Steuerstrafverfahrens auch durch Zeugenbefragungen zum Verdacht von Schwarzlohnzahlungen kommt, dann informieren die Finanzämter eben auch die Hauptzollämter und die Rentenversicherungsträger, sodass sich dann das Verfahren nach 266a, aber eben auch das Betriebsprüfungsverfahren des Rentenversicherungsträgers anschließen. Dabei ist eben wichtig, dass alle Verfahren aus einer Hand geführt werden, neben dem Betriebsprüfungsverfahren des Finanzamts und dem Steuerstrafverfahren eben auch das Strafverfahren nach 266a und das Betriebsprüfungsverfahren des Rentenversicherungsträgers, weil es in den verschiedenen Verfahren Wechselwirkungen gibt, die zu berücksichtigen sind. Ein Beispiel dazu, die Rentenversicherung kann beispielsweise im Rahmen der Betriebsprüfung Besteuerungsgrundlagen und damit Bemessungsgrundlagen aus einer tatsächlichen Verständigung des Finanzamts im Rahmen der Beitragsnachforderung zugrunde legen. Das heißt, wir müssen schon im Rahmen der Betriebsprüfung des Finanzamts und möglicherweise im Rahmen von Einigungsgesprächen diese Wechselwirkungen und die möglicherweise zusätzlichen Beitragsnachforderungen des Rentenversicherungsträgers mit auf dem Schirm haben. Ja, lieber Sebastian, berichte doch mal aus deiner Praxis neben 266a, was sind bei dir die relevanten Delikte, die neben einem Steuerstrafverfahren oder begleitend zu einem Steuerstrafverfahren bei dir so auf dem Schreibtisch landen?
Also meine Verfahren kommen am häufigsten aus den Bereichen der Untreue, da wir viel im Gemeinnützigkeitsrecht tätig sind bei Streckmark Schwedhelm, haben wir natürlich hier vielfach Berührungspunkte. Die Problematiken sind dabei in der Regel fast identisch. Es geht um Mittelfehlverwendungen, unnötigen Repräsentationsaufwand, dass halt Geschäftsführern überhöhte Vergütung gewährt werden, die jetzt vom Gemeinwohl nicht getragen sind, die Gehaltssprünge zu groß sind, aber auch der umgangssprachlich genannte Griff in die Kasse, dass also Dinge angeschafft werden für die gemeinnützige Organisation oder auch normale Gesellschaften, die jetzt nicht so im Gesellschaftsinteresse liegen. Vielfach sind es auch Fälle, wo verdienten Mitgliedern oder Vorteile zugewandt werden. Wir erinnern uns vielleicht alle an das Verfahren Mannesmann mit dem Golden Handshake oder den Appreciation Awards, die da vergeben worden sind, dass also kurz zum Ausscheiden oder nach dem Ausscheiden entsprechende Mittel zugewandt werden. Wir hatten zuletzt einen Fall, da ist ein Wohnmobil verschenkt worden, da sind hochwertige Uhren verschenkt worden. Dann ist immer die Frage, ob diese Zuwendungen so vom Anstellungsvertrag oder von den vertraglichen Verhältnissen gedeckt sind oder ob es nicht nur untreu ist. Mit all den Problemen, die dann auch wieder in deinen Bereich reinspielen, ist es Lohn, ist der entsprechend zu versteuern? Wie sieht es mit dem Arbeitnehmerentgelt aus? Wie sind diese Zuwendungen steuerlich zu behandeln? Wie sind sie strafrechtlich zu behandeln, sowohl auf der persönlichen Ebene als auch auf der Ebene des Vereins oder der Gesellschaft? Da sind wir dann auch schon in einem sehr zentralen Paragraphen für alle wirtschaftsstrafrechtlichen Begleitdelikte. Der 4 Absatz 5 Nummer 10 ISDG, da dürfen jedwede Zuwendung darf als Betriebsausgabe nicht abgezogen werden. Das war bis 2000 anders, also insbesondere auch der mandatsträchtige Bereich der Korruption und Schmiergelder. Das sind auch Fälle, die vielfach aus der Praxis kommen, dass im Rahmen der Betriebsprüfung festgestellt wird, hier sind irgendwelche Zuwendungen geflossen, irgendwelche Gelder geflossen und der Empfänger wird benannt oder wird nicht benannt und die normalen, in Anführungsstrichen, Finanzbehörden hegen den leisen Verdacht, dass es sich hier um korruptive Zuwendungen gehandelt haben könnte. Dann sind die natürlich nach § 10 BPO verpflichtet, die Betriebsprüfung unverzüglich zu unterbrechen und eine entsprechende Mitteilung zu machen. Und das sind dann auch Verfahren, das machen sowohl deine Verfahren als auch meine Verfahren so ein bisschen besonders, die nicht mehr allein von den Straf- und Bußgeldsachenstellen geführt werden, also wo wir dann normalerweise nur die Steuerfahndung oder das Finanzamt haben, sind das zwingend Fälle, die dann in der Regel an die Staatsanwaltschaften abgegeben werden und abgegeben werden müssen, weil diese Begleitdelikte von der Steuerfahndung nicht mehr verfolgt werden können. Und auch die Hauptzollämter, wie bei dir, sind in der Regel gehalten, auch nach der Reform diese Delikte an die Staatsanwaltschaft abzugehen. Das heißt, sie kriegen eine ganz andere Dynamik, wenn dann im Prinzip die Staatsanwaltschaft mit im Boot ist. Gibt es bei dir noch Delikte, die typischerweise mit einem Wirtschaftsstrafverfahren einhergehen oder Auslöser für ein Steuerstrafverfahren sein können?
Ja, in den letzten Jahren vermehrt auch die Geldwäsche. Das liegt daran, dass die Steuerhinterziehung seit März 2021 geldwäschefähige Vortat ist. Zuvor war das ja nur die gewerbliche Steuerhinterziehung. Das hat sich geändert. Das spüren wir auch in der Praxis, weil eben vermehrt Verfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche eingeleitet werden. Und daneben sind das eben auch Delikte, die auch in der Beratung eine Rolle spielen, beispielsweise die Begünstigung oder die Strafvereitelung. Das sind so klassische Beispielsfälle, wenn im Rahmen einer Betriebsprüfung rückdatierte Verträge vorgelegt werden oder manipulierte Belege eingereicht werden. Auch der unwahre Tatsachenvortrag in der Betriebsprüfung kann den Tatbestand der Begünstigung erfüllen.
Was ich mich immer frage, Christian, du bist ja in einem etwas anderen Bereich als ich tätig und jetzt habe ich mal versucht mitzuzählen. Du hast ja teilweise bis zu 4, 5, wenn wir sagen, Gegner auf der anderen Seite parallel und wenn man den einstweiligen Rechtsschutz dazu nimmt, fast bis zu 8 parallele Verfahren, die du in einer Hand bearbeiten musst. Was sind dann so deine wichtigsten Learnings, wie man neudeutsch sagen würde, aus den letzten Verfahren, was es zu beachten gilt, wenn man mit so vielen Kombattanten zu tun hat?
Ja, wie eingangs schon so ein bisschen dargestellt, sind es vor allem die Wechselwirkungen. Wir haben zum einen mittlerweile einen sehr engen Austausch zwischen den unterschiedlichen Behörden, der Finanzverwaltung und der Rentenversicherung, sodass wir eben sicher davon ausgehen müssen, dass beispielsweise die Rentenversicherung von einer Betriebsprüfung des Finanzamts Kenntnis erlangt. Wir haben Wechselwirkungen mit Blick auf die Strafverfahren. Nur ein Beispiel, wenn wir über Vorsatzfragen diskutieren im Rahmen eines Steuerstrafverfahrens oder im Rahmen eines Verfahrens gemäß 266a, dann stellen sich diese Vorsatzfragen auch beitragsrechtlich. Es bleiben selbstverständlich unterschiedliche Verfahren ohne Bindungswirkung. Gleichwohl wird beitragsrechtlich bei der Frage, ob Säumniszuschläge mit 12% pro Jahr rechtmäßig sind, ob die Verjährung nur 4 oder 30 Jahre beträgt, werden eben subjektive Elemente, also Vorsatzfragen, auch im Rahmen des Beitragsstreits diskutiert. Und diese Wechselwirkungen auf dem Schirm zu haben, aber natürlich auch nutzbar zu machen, das ist so die Erkenntnis aus den Verfahren der vergangenen Jahre.
Wie manche ja wissen, war ich ja mal bei der Staatsanwaltschaft beschäftigt. In dieser Zeit habe ich auch die 266a-Verfahren aus der anderen Warte bearbeitet. Was mir damals besonders häufig aufgefallen ist, dass es so ewig lange Bearbeitungszeiten bei der deutschen Rentenversicherung gibt, die einfach mit der Schadensberechnung nicht hinterherkamen. Jetzt haben wir im Steuerstrafverfahren, im Wirtschaftsstrafverfahren und im Strafverfahren generell ja einen Beschleunigungsgrundsatz. Wie gehst du damit als Praktiker um, wenn die deutsche Rentenversicherung mit der Schadensberechnung nicht hinterherkommt, der Mandant aber auf der Matte steht und fragt, was mit seinem Strafverfahren ist? Gibt es da Möglichkeiten, darauf einzuwirken oder ein Strafrecht Abschluss vor der Berechnung der deutschen Rentenversicherung zu erreichen? Oder muss sich der Mandant, die Mandantin da teilweise auf längere Wartezeiten einstellen? Wir können nichts daran ändern.
Das ist ganz unterschiedlich. Wir sehen in der Praxis ganz häufig, dass die Hauptzollämter bei der deutschen Rentenversicherung schon eine Schadensberechnung durchführen lassen, ohne dass die deutsche Rentenversicherung ihrerseits ihre eigene Betriebsprüfung schon abgeschlossen hat. Diese Schadensberechnung ist dann in der Praxis aber häufig angreifbar, weil sie eben nicht die strafrechtlichen Grundsätze, insbesondere den Grundsatz in dubio pro reo berücksichtigen, sondern eben auf beitragsrechtlichen Grundsätzen berechnet werden. Ein Beispiel: ganz häufig wendet die deutsche Rentenversicherung eine Nettolohnquote von 66% an. Obwohl die Anzahl der Scheinrechnungen und der darüber generierten Bargelder diese Lohnquoten überhaupt nicht hergeben. Machen wir es an einem Beispiel fest. Wir haben ein Unternehmen, in dem sind Scheinrechnungen in der Buchhaltung gebucht. Diese Scheinrechnungen werden dann von dem Unternehmen an den Scheinrechnungsaussteller überwiesen. Der Scheinrechnungsaussteller behält sich eine Provision, meistens 5 oder 10% ein, und der Restbetrag wird bar ins Unternehmen zurückgezahlt, sodass nach Ansicht der Ermittlungsbehörden diese Bargelder für Schwarzlohnzahlungen zur Verfügung stehen. Und ganz häufig wird dann eben nicht ermittelt, ob tatsächlich mit diesen Bargeldern Schwarzlöhne gezahlt wurden oder ob diese Bargelder eben für andere Zwecke genutzt wurden. Und wenn jetzt die Rentenversicherung auf Grundlage der Lohnquote berechnet, dann haben wir häufig eine Schadensberechnung, die sich auf Grundlage dieser Bargelder überhaupt nicht berechnen lässt. Und das sind so klassische Fehler, wo es sich dann in der Verteidigungssituation lohnt, diese Schadensberechnung der Rentenversicherung, die dann auch zur Grundlage des Beitragsschadens im Strafverfahren gemacht wird, sehr, sehr kritisch zu hinterfragen.
Was ich von meiner Seite aus an der Stelle noch einwerfen kann, ist ein Begleitdelikt, was man auch immer auf dem Schirm haben sollte, ist die Urkundenfälschung nach § 267 und das Fälschen technischer Aufzeichnung nach § 268, was ja auch in diesen Fällen der Scheinrechnung relativ häufig kommt, wenn die mit manipulierten Belegen versehen worden und an den Steuerberater übergeben worden sind. Warum? Na ja, grundsätzlich stehen diese Delikte in Tatmehrheit zueinander. Bei der Steuerhinterziehung haben wir aber die Besonderheit, wenn gefälschte Unterlagen, manipulierte Unterlagen oder nicht zutreffende Unterlagen dem Steuerberater übergeben werden, dass dann Konkurrenzprobleme bei der Steuerhinterziehung entstehen können, dass diese Delikte dann das sogenannte unmittelbare Ansetzen im Rahmen der mittelbaren Täterschaft sind. Das heißt, auch hier muss man die Wechselwirkung zwischen Steuerstrafverfahren und vielleicht normalen Strafdelikten, die jetzt nicht unbedingt per se sui generis wirtschaftsstrafrechtliche Delikte sind, kennen und gegebenenfalls auch dreimal um die Ecke denken und antizipieren. Wie sieht es denn bei dir in der beruflichen Praxis aus? Hast du, wenn ich das mal fragen darf, auch den Eindruck, dass die Verfahren häufiger und schneller in die Hauptverhandlung gehen?
Ja, das ist eine Erfahrung, die wir gar nicht mal nur zu diesen wirtschaftsstrafrechtlichen Begleitdelikten in den letzten Jahren gemacht haben, sondern insbesondere auch zu den Steuerstrafverfahren. Da kannst du vielleicht aus deiner Praxis als ehemaliger Staatsanwalt berichten. Ich habe schon den Eindruck, dass so in den letzten 5, 6 Jahren die Verfahren wesentlich schneller angeklagt werden. Zum einen schneller, als das in der Vergangenheit der Fall war, und zum anderen auch bei deutlich niedrigeren Schadenssummen. Das heißt beispielsweise Fälle, in denen möglicherweise vor 5, 6, 10 Jahren sogar noch eine Einstellung, Gegenzahlung einer Auflage möglich gewesen wäre, werden mittlerweile entweder über einen Strafbefehl oder unmittelbar über eine Anklage in die Hauptverhandlung getrieben.
Ja, so meine Einschätzung, dass Fälle, die man früher freitags nachmittags um 14 Uhr beim Schöffengericht verhandelt hätte, heute mehrtägige Hauptverhandlungen in Strafsachen sind. Wie gesagt, ich mache ja Strafrecht auch schon ein bisschen länger und völlig zutreffend. Die Fronten haben sich da ein bisschen verhärtet. Die Tarife haben, will ich mal sagen, inflationär angezogen, ohne dass es jetzt den Vorgaben des Bundesgerichtshofs entspricht aus einer angeblichen Millionenentscheidung. Und was ich festgestellt habe, die Hauptverhandlungen, weil die Strafen entsprechend so angezogen haben, dauern länger und werden verhärtet geführt, weil es natürlich nicht mehr nur um eine Bewährungsstrafe geht, sondern auch bei Summen. Ich weiß nicht, zuletzt hatten wir einen Fall aus dem Beitragsstrafrecht mit 700.000, wovon seitens der Staatsanwaltschaft dann 3,5 Jahre Freiheitsstrafe im Plädoyer als Forderung aufgerufen worden sind und ein bisschen über 3 herauskam.
Wie ist denn deine Erfahrung, lieber Sebastian, seit deinem Seitenwechsel? Wie gehen die Ermittlungsbehörden neben einem Steuerstrafverfahren mit diesen Begleitdelikten um? Das heißt, werden die überwiegend eingestellt oder werden sie mit angeklagt? Und wie wirken sich diese Begleitdelikte dann im Rahmen der Strafzumessung aus?
Also ich kann ja nur sagen, wie es früher war, da wurde über diese Begleitdelikte auch mal ganz gerne hinweggesehen. Fälschen technischer Aufzeichnung, Urkundenfälschung, meine Untreue im betrieblichen Bereich oder eine kleine Korruption, die Straf- und Bußgeldsachen stellen wollten, die Fälle selten an die Staatsanwaltschaften abgeben. Die waren auf ein steuerliches Mehrergebnis ausgerichtet und wollten sich einigen. Von Seiten der Staatsanwaltschaft hatte man ein Evokationsrecht, davon musste man aber erstmal von den Verfahren wissen, was man nicht immer so erfahren hat. Die Tendenz ist schon, weil natürlich auch auf Seiten der Strafverfolgungsbehörden die Angst vor einer Strafvereitelung im Amt 258a StGB im Raume steht und eine gewisse Awareness geschaffen wurde, dass die Verfahren frühzeitiger abgegeben werden. Was man auch berücksichtigen muss, die Behörden sind heute viel, viel besser vernetzt untereinander. Es gibt BAOs, besondere Aufbauorganisationen, es gibt Kooperationsvereinbarungen zwischen der Staatsanwaltschaft und der Steuerfahndung, aber auch zwischen der Staatsanwaltschaft und den Hauptzollämtern. Und es gibt sogar dreiseitige Vereinbarungen zwischen allen Beteiligten, was wir ja auch zuletzt daran sehen, dass also entsprechende Strukturen in Düsseldorf geschaffen worden sind, wo alle am runden Tisch sitzen und Fälle der organisierten Kriminalität oder der Clan-Kriminalität sowohl in steuerlicher als auch in strafrechtlicher als auch in beitragsrechtlicher Hinsicht gemeinsam verfolgen. Also das ist schon eine Tendenz, die wir da sehen, dass die Behörden sich auch untereinander besser vernetzt haben und so die Animositäten, das ist mein Verfahren, das ist dein Verfahren, im Laufe der letzten Jahre doch stark abgenommen haben, was die Verfahren natürlich größer macht und in der Dauer natürlich auch länger. Also wir haben selten, jedenfalls bei uns, kleinere Verfahren, die man im überschaubaren Zeitraum abgearbeitet bekommt.
Abschließend, Sebastian, du hast eben die Untreue angesprochen, die Korruption, die Urkundenfälschung. Wie gehst du in der Praxis mit Delikten um, wie beispielsweise des Betrugs oder der Insolvenzverschleppung? Sind das auch Delikte, die dir häufig begegnen oder Delikte, die nach deiner Erfahrung mit Blick auf ein Steuerstrafverfahren nicht wirklich relevant werden?
Sind Delikte, also wie alle Straftaten, aus denen wirtschaftliche Vorteile resultieren, sind steuerstrafrechtsrelevant, was viele vielleicht nicht wissen. Nach 41 Abgabenordnungen hindern auch rechts- oder sittenwidrige Geschäfte die Besteuerung nicht. Es kommt halt nur selten zum Tragen, wenn also Vermögenswerte wieder eingezogen werden oder die Unternehmen pleite sind, dann besteht für die Finanzbehörden relativ wenig Interesse, diese auch noch in steuerstrafrechtlicher Hinsicht zu verfolgen. In der Praxis ist es dann meist so, dass man sich auf die Tatbestände der Insolvenzverschleppung, der Gläubigerbegünstigung oder Schuldnerbegünstigung oder Buchführungsdelikte konzentriert. Und beim Betrug ist es genauso. Es besteht ja die Möglichkeit, die Strafverfolgung zu beschränken nach 154 StPO. Und ich sage mal so, wenn man gewerbsmäßigen Betrug hat mit den entsprechenden Einsatzstrafen, dann braucht es nicht noch eine Steuerhinterziehung dazu. Da habe ich dann noch in der Praxis Fälle gesehen, wo das Steuerstrafverfahren ganz gerne mal beschränkt wird, weil, muss ja auch ganz ehrlich sein, ein Betrug lässt sich im Urteil einfacher darstellen als jetzt eine Einkommensteuerhinterziehung mit allen dazu nötigen Feststellungen. Und es entspricht ja immer der Fantasie des Tatrichters, welche Strafe bei einem serienmäßigen Betrug mit, weiß nicht, 100, 150, 200 Taten zum Nachteil von individual Geschädigten angemessen ist. Schon ja, die Fälle kommen aus dem Betrug, aber die Steuerhinterziehung wird dann nicht selten wegbeschränkt.
Ja, liebe Sebastian, vielen Dank für die Einblicke aus deiner Praxis. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie auch dieser Podcast-Folge wieder gefolgt sind.
Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einen kleinen Einblick geben, dass Steuerstrafrecht in weiten Teilen nicht nur Steuerstrafrecht ist, sondern auch wirtschaftsstrafrechtliche Konsequenzen zeitigt. Ein Steuerstrafverfahren selten allein kommt und man am besten da aufgehoben ist, wo alle Verfahren aus einer Hand bearbeitet werden können. Nicht nur, weil es Know-how bündelt, sondern auch dem Mandanten im Endeffekt Kosten spart.
Vielen Dank.
Ciao.